Deutschlandfunk Interview.
Weltweit steigen die Corona-Infektionszahlen weiter an. Neben Asien sind gerade Nord- und Südamerika besonders stark betroffen. Im Gegensatz zu Deutschland, wo dem Robert-Koch-Institut seit Wochen eher überschaubare Neuinfektionszahlen gemeldet werden. Aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen kamen am Wochenende deshalb Überlegungen, angesichts dieser geringen Infektionszahlen die Maskenpflicht in Geschäften wieder abzuschaffen. Am Telefon ist der Bundesgesundheitsminister von der CDU. Guten Morgen, Jens Spahn.
Schönen guten Morgen, Frau Engels.
Sie haben auf Twitter bereits vor einer solchen Abschaffung gewarnt. Warum soll das regional bei niedriger Neuinfektionszahl nicht möglich sein?
Zuerst einmal, Frau Engels, Sie haben darauf hingewiesen, haben wir zusammen viel erreicht in den letzten Wochen und Monaten, nämlich dass die Neuinfektionszahlen jeden Tag vergleichsweise gering sind, dass wir Stand heute gut umgehen können damit. Aber wir haben das auch unter großen Kosten erreicht, auch großen wirtschaftlichen Kosten, gesellschaftlichen Kosten, großen Kosten für den Einzelnen. Und ich finde, das allein schon ist Grund genug, das jetzt auch zu sichern und nicht zu sorglos zu sein. Und ich verstehe total den Wunsch nach einer Rückkehr zum Alltag, wie er vorher war. Ich verstehe die Ungeduld. Masken tragen ist auch nicht immer angenehm. Aber wir sehen gerade in geschlossenen Räumen und da, wo insbesondere auch ein Abstand, ein Mindestabstand nicht immer gewährleistet ist, da können eben Alltagsmasken einen Unterschied machen, um sich und vor allem um andere zu schützen. Und deswegen halte ich sie weiterhin für wichtig. Wie gesagt, vor allem in geschlossenen Räumen. Wenn ich manchmal einen Radfahrer alleine mit Maske durch die Stadt fahren sehe, dann ist das okay. Aber dann macht das erstmal keinen Unterschied für den Schutz oder Nichtschutz. Draußen, Wind, alleine. Aber gerade in engeren geschlossenen Räumen macht es eben einen Unterschied.
Geschlossene Räume, sagen Sie. Gegner der Maske in Geschäften argumentieren. Allerdings bislang sei noch kein Hotspot bekannt, der auch vor der Maskenpflicht aus Supermärkten gekommen sei. Lassen Sie das gelten?
Das eine ist ja, ob etwas schon bekannt ist oder nachgewiesen ist. Das andere ist ja, ob es passieren muss und ob wir es nicht einfach auch durch Verhalten und durch Vorsicht vermeiden können. Und was wir sehen, ich kriege ja jeden Morgen und jeden Abend ein sogenannten Lagebericht. Und da stehen die Ausbruchssituationen, die wir gerade in Deutschland haben, sehr detailliert drin. Lokale, regionale Ausbrüche, die fast immer damit zu tun haben, dass in geschlossenen Räumen, ob bei der Familienfeier, ob bei einem Gottesdienst, ob wie bei Tönnies in einem Betrieb, unter den gegebenen Bedingungen dort, eben ja nicht ausreichend aufeinander aufgepasst wurde, manche vielleicht zu sorglos waren, dann verbreitet sich dieses Virus wieder ganz, ganz schnell. Wir sehen, dass da, wo wir es diesem Virus zu leicht machen, es wieder sehr schnell gehen kann und dann Infektionszahlen auch binnen weniger Stunden und Tage schnell wieder hochgehen können. Und deswegen bin ich im Zweifel für die Vorsicht.
Die Urlaubssaison hat ja gerade erst begonnen. Viele Quartiere gerade an Nord- und Ostsee melden gute Auslastungen, auch Mecklenburg-Vorpommern. Wie sich das auf das Infektionsgeschehen auswirkt, weiß man noch nicht. Sollte man also mit weiteren Lockerungen bei der Maskenpflicht wenigstens warten, bis die Ferienzeit rum ist?
Das ist im Übrigen ja auch das, was ich bei Harry Glawe, dem mecklenburg-vorpommerianischen Wirtschafts- und Gesundheitsminister, verstanden habe. Er wollte ja nicht morgen aufheben, sondern darüber nachdenken am Ende des Sommers. Aber natürlich macht jede Debatte ja auch dann was in der Einstellung. Und ich finde es wichtig, dass wir ein gemeinsames Verständnis vermitteln von dem, was auch notwendig ist. Und das gilt insbesondere, da haben Sie recht, Frau Engels, für die Reisezeit. Wir werden wieder mobiler. Wir werden mobiler innerhalb Deutschlands, aber auch in Europa. Und wir haben gesehen, mit Mobilität kann dieses Virus auch sehr schnell wieder verbreitet werden. Das Stichwort Ischgl und Skiurlaubsrückkehrer haben wir ja alle noch im Kopf, wie schnell von einem Urlaubsort in Europa im Grunde in fast jedes andere europäische Land dann dieses Virus getragen worden ist im Februar, März. Und das darf uns eben nicht wieder passieren. Ich sage immer, Hotel und Finca mit Hygiene ist möglich. Ballermann ist eben nicht möglich in dieser Sommersaison, weil dort das Risiko entsprechend groß wäre.
Es gibt viele Aspekte rund um die Corona-Entwicklung. Gehen wir jetzt weg von der Maske, schauen wir auf die Medikamentensituation. Ende der Woche wurde Remdesivir als erstes Medikament auch in Europa zur Behandlung von schweren Covid-19-Verläufen zugelassen. Welche Hoffnung setzen Sie in dieses Medikament?
Remdesivir ist das erste tatsächlich für Covid-19 zugelassene Medikament, das für bestimmte Patienten einen Unterschied machen kann. Und deswegen ist das erstmal ein gutes Zeichen, dass es dieses Medikament gibt. Es ist ein Medikament, das vor allem auch die Viruserkrankung dort ansetzt und bekämpft. Andere Medikamente, die sind auch wichtig, in vor allem schwereren Verlauf der Erkrankung ist es vor allem auch die Immunantwort des Körpers, die großen Probleme verursacht, die oft auch dann das Organversagen verursacht. Auch dort gibt es vielversprechende Kandidaten, aber eben noch nicht zugelassen. Und insofern haben wir mit Remdesivir jetzt das erste zugelassene Medikament. Und das ist ein gutes Zeichen und zeigt eben, wir machen mit jeder Woche, die wir das hinauszögern mit diesem Virus, es weiter unter Kontrolle behalten gemeinsam, indem wir aufeinander Acht geben. Mit jeder Woche, die wir da gewinnen, werden wir neue Erkenntnisse haben und besser damit umgehen können.
US-Präsident Trump lässt ja bekanntlich die gesamte Produktion von Remdesivir in großem Stil für seine Bevölkerung aufkaufen und erntet dafür Kritik. Deutschland hatte schon vorab etwas Vorräte mit Remdesivir angelegt. Sind Sie innerhalb der EU eigentlich bereit, diese Vorräte zu teilen, wenn sie zum Beispiel in Spanien oder Italien nötiger gebraucht werden?
Grundsätzlich helfen wir natürlich uns untereinander in Europa, auch vor allem in der Europäischen Union. Das haben wir schon bei Beatmungsgeräten gemacht. Das werden wir auch weiterhin tun, auch wenn es um Schutzmasken geht oder die Aufnahme von Patienten. Die Wahrheit ist nur, wir haben uns eine Menge Remdesivir gesichert, aber natürlich auch eine Menge, die erstmal für das momentane Infektionsgeschehen in Deutschland für einige Zeit ausreichen würde. Ich erwarte schon von einem Großkonzern wie Gilead, der auch ansonsten gerne seine Medikamente durchaus auch teuer nach Europa und nach Deutschland verkauft, dass mit der Zulassung in Europa nun auch hier geliefert wird und Lieferfähigkeit hergestellt wird. Es kann nicht richtig sein, dass am Ende vor allem nur der amerikanische Markt beliefert wird. Das ist schon aus der grundsätzlichen humanistischen Erwägung nicht richtig, aber es ist eben auch nicht richtig mit Blick darauf, dass Gilead ansonsten ja auch immer gerne sehr früh mit hohen Preisen auf dem europäischen Markt ist. Aber das geht dann halt an dieser Stelle nicht so, dass ein Land bevorzugt bedient wird.
Aber nehmen wir einmal an, die Lieferungen bleiben knapp und die Firma lässt sich nicht darauf ein. Wie ist es denn dann? Wir hatten ja zu Anfang der Krise auch innerhalb Europas durchaus das Problem, auch von Deutschland aus, dass gewisse Hilfsmittel nicht geteilt wurden. Können Sie das für Remdesivir oder später auch Impfstoffe ausschließen, dass das noch einmal passiert?
Was wir erwarten, woran Gilead auch arbeitet, sind auch Produktionsstätten in Europa. Es werden Kooperationspartner gesucht und wir suchen natürlich auch das Gespräch mit Gilead. Hundertprozentig ausschließen kann ich natürlich an der Stelle nichts, aber ich habe den Eindruck, die Botschaft ist verstanden, auch bei dem Unternehmen. Bei Impfstoffen geht es ja noch darüber hinaus. Da haben wir gemeinsam den Ansatz, dass sie auch weltweit zu akzeptablen Preisen zur Verfügung stehen. Deswegen engagieren wir uns als Deutschland, als Europa ja auch in vielen internationalen Initiativen zur Forschung. Und wir sichern uns als Europa, als Europäische Union oder in Mitgliedstaaten für die Europäische Union Impfstoffproduktion schon heute. Das ist ungewöhnlich. Wir zahlen sozusagen heute schon einen Preis, einen Reservierungspreis für Produktionskapazitäten, damit mit der Zulassung eines Impfstoffs er auch sofort hier in Europa produziert werden kann. Wir unternehmen also große Anstrengungen vom ersten Tag an, auch hier die Versorgung in Europa zu sichern.
Und noch ein Thema rund um Corona ist gerade aktuell. Seit dem 1. Juli erhalten Vollzeitkräfte in der Altenpflege die von Ihnen angestoßene einmalige Corona-Pflegeprämie von 1.500 Euro. In der vergangenen Woche waren nun Stimmen von Pflegerinnen und Pflegern aus Kliniken zu hören, die im Zuge der Corona-Pandemie viele Überstunden geleistet haben, aber von dieser Sonderprämie nichts haben. Ist hier eine Gruppe vergessen worden?
Na, zuerst einmal, Frau Engels, war es mir wichtig und ist mir auch weiterhin wichtig, dass gerade auch die Pflegekräfte in dieser Krise dort, wo es besondere Belastungen gab, auch eine finanzielle Anerkennung bekommen. Es gab viel Applaus, es gibt gesellschaftliche Wertschätzung für die Pflege, wie schon ziemlich lange nicht mehr. Und ich finde, das sollten wir uns über diese Krise hinaus erhalten. Aber es ging eben auch um eine Prämie, die ist ja möglich geworden, weil der Finanzminister gesagt hat, bis zu 1.500 Euro gibt es Steuer- und Abgabenfrei in diesem Jahr. Das nutzen viele im Einzelhandel zum Beispiel Unternehmen, um Prämien auszuzahlen. Und das geht eben auch im Gesundheitswesen. Und es gibt einen Unterschied. In der Altenpflege werden die allermeisten Arbeitgeber, weil dort die Finanzierung, die Refinanzierung anders ist, ohne eine ausdrückliche gesetzliche Regelung und Refinanzierung das nicht leisten können. Und deswegen haben wir das im Gesetz in der Altenpflege klar geregelt. In der Altenpflege, die auch durchgängig in jedem Pflegeheim, in jeder ambulanten Pflege Station auch unter Stress war. Die Besuchsverbote, die Ausbruchssituation, das war ja richtige, auch emotionale Stresssituationen und Belastungen. In der Krankenpflege, vor allem auch dort, wo in der Intensivpflege mit Covid-19-Patienten auch sehr anspruchsvolle Situationen waren, auch körperlich anspruchsvoll, wenn man die Schutzausrüstung über Stunden tragen muss. Dort können die Arbeitgeber, die Krankenhäuser, die Träger eine entsprechende Prämie vereinbaren, tarifvertraglich oder auf anderen Wegen und das dann auch refinanziert bekommen von den Krankenkassen. Das steht schon in den Gesetzen und ist auch schon grundgelegt. Dafür müssen aber eben Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber verhandeln. Und das tun sie übrigens an vielen Kliniken schon. Ich wünsche mir einfach, dass dort, wo in der Intensiv vor allem auch sehr viel gearbeitet werden musste unter großer Belastung wegen Covid-19, dass auch dort Prämien gezahlt werden. Das Recht gibt es heute schon her.
Sie verweisen also auf Kassen und Kliniken als Hauptträger. Einige Länder zahlen ja auch, aber im Ergebnis führt das zu uneinheitlichen Verhältnissen, was jetzt die Krankenpflege angeht. Der Freistaat Bayern zahlt auch Pflegekräften in Kliniken extra 500 Euro. In Schleswig-Holstein sind es gar 1.500 Euro für alle Pflegekräfte im Alten- und Krankenbereich. Manche Klinik zahlt aus eigener Tasche, in anderen gibt es zumindest einen Bonus, aber in vielen Bereichen auch gar keinen Bonus. Haben Sie Verständnis, wenn hier Ungerechtigkeit beklagt wird und hier Einheitlichkeit vom Bund verlangt wird, also nochmal nachsteuern?
Ich habe natürlich Verständnis dafür. Ich bekomme ja auch die Briefe, E-Mails oder das in den sozialen Medien mit, die Diskussion. Und ich kann das gut verstehen, dass, wie gesagt, insbesondere die, die auch unter einer besonderen Belastung waren, sagen, da müsst ihr aber nochmal schauen. Und deswegen werbe ich ja auch dafür. Aber wir müssen halt schon auch schauen, dass eine solche Prämie bei denjenigen ankommt, die eben tatsächlich auch Besonderes haben leisten müssten in dieser Krise, unter besonderer Belastung standen. Und das war, wie gesagt, in der Altenpflege ziemlich durchgängig gegeben. In den Krankenhäusern war die Situation sehr unterschiedlich. Wir hatten ja in einigen Krankenhäusern eine Debatte darüber, ob sie nicht Kurzarbeit beantragen müssten, weil so relativ wenig los war, weil so viele Betten leer waren. Und dann gab es eben andere Krankenhäuser. Dort war insbesondere auf der Intensivstation richtig viel los. Dort waren richtig viele Patienten zu behandeln und dadurch auch die Arbeitsbelastung größer. Und diese Differenzierung, die kann ich nicht aus dem Bundesgesetz oder als Bundesminister ableiten. Die können tatsächlich nur die Arbeitgeber vor Ort machen, auch wirklich zu wissen, wo eine Prämie richtigerweise ankommen sollte. Und deswegen appelliere ich eben daran, dass jetzt zu setzen. Die Refinanzierung, ich sage es noch einmal, das ist ja das Wichtige, die ist gesetzlich schon gesichert.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU, vielen Dank für das Interview heute Morgen.
Sehr gerne.